Foreign Times. Außenpolitik ganz nah. Wir entdecken die Welt. Analysen, Meinungen und Geschichten zu den Hintergründen internationaler Politik. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf foreigntimes.de.
Willkommen zur 79. Folge der Foreign Times. Wir haben ja die goldene Regel, dass wenn wir Themen behandeln, bei denen es knallt, die Folgen ohne Paywall sind. Und im Grunde ist das immer der Fall, wenn Gustav Gressel da ist. Gustav, ich grüße dich.
Hallo.
Der Mann für die schönen Themen. Und diesmal ist die Frage, wer du bist und was du machst, tatsächlich relevant, weil du machst jetzt was anderes als beim letzten Mal.
Ja, stimmt. Also ich bin nach 10 Jahren wieder zurück im österreichischen Verteidigungsministerium. Es ist ja so, wir sozusagen im österreichischen Bundesdienst kann man sich so 10 Jahre Auszeit nehmen, wo man was anderes macht. Und das habe ich für die ICFA genutzt. Und 2014 bis 2024, da stand dann halt eben im Herbst 2024 die Entscheidung an, ob man wieder nach Wien zurück oder in Berlin bleiben soll. Ja, dementsprechend bin ich wieder in Wien. Ich bin jetzt an der Landesverteidigungsakademie und die offizielle Bezeichnung ist Hauptlehroffizier und Forscher. Aber ich mache im Grunde dasselbe wie bei ICFA, nur halt jetzt für einen anderen Arbeitgeber.
Und in Österreich dann?
Und in Österreich, wobei ich zurzeit aufgrund eines Skiurlaubs verletzt in Berlin rumliege, wo noch die Family ist, aber nächste Woche bin ich dann wieder in Wien, ja.
Dann gute Besserung und dann kommen wir mal in unsere Themenlage rein und naja, vielleicht fangen wir mal mit dem an, was so da liegt. Ich habe jetzt in letzter Zeit viel über Kursk gelesen, dass die Ukraine da nicht so gut dasteht aktuell. Wie sieht's denn da aus?
Ja, Kursk ist, sagen wir so, kann man schon schwer schönreden. Also es ist nicht so katastrophal, wie die russische Propaganda das zurzeit vermarktet. Es gab weder eine Einkesselung noch sozusagen die große, ruhmreiche, siegreiche Schlacht, die sozusagen massenhaft ukrainische Kräfte zerschlagen hat. Warum jetzt so viele Bilder auftauchen von erbeuteten ukrainischen Gerät, also einem Haufen westlicher Kampfpanzer und anderer Fahrzeuge, die eben da zurückgelassen wurden, ist, das hat sozusagen mit dem Niedergang von Sucha und dieser Kursk-Geschichte zu tun. Also die Russen haben im Dezember schon, sind sie sehr nahe an die ukrainischen Nachschublinien gekommen. Die Hauptverkehrsader, also Straße nach Sucha, war schon länger ständig von Drohnen und Gleitbomben beschossen. Die Russen haben dann auch über die massenhafte Verwendung von Drohnen, die mit Glasfaserkabeln gelenkt werden und neuen Drohnen, die störresistenter sind und gegen die sich die Ukrainer schwieriger wehren konnten, eigentlich relativ gut geschafft, diese Hauptschlagader ab Dezember zu unterbrechen. Sie haben sie auch mit Drohnen oft vermint und das hat sozusagen nochmal extra Probleme für die Ukraine bereitet, musste dann immer entmint werden, bevor man mit Fahrzeugen durchfuhr etc. Und irgendwann waren dann auch zu viele Wracks auf der Strecke unterwegs. Die Ukraine hat dann versucht, über Ausweichrouten diesen Front Bogen zu versorgen. Die kamen auch relativ schnell unter Beschuss und das Zweite war, dass die Straßen dort nicht sehr tragfähig waren, vor allen Dingen nicht für Tieflader. Dementsprechend blieben in Sucha relativ viele Fahrzeuge liegen, die halt so im Verlauf der Kämpfe kaputt gingen. Jetzt weiß Gott was. Und zwar nicht essentiell kaputt im Sinne von explodieren und in 1000 Fetzen zerreißen, sondern die halt ein Getriebe haben, eine Kupplung, die nicht mehr mag, einen Motorschaden. Alles solche Dinge, die gepanzerte Fahrzeuge einfach stehen lassen, aber auch nicht komplett zerstören. Und die wurden dann so um Sucha mal gesammelt, bis man gehofft hatte, dass man diese Hauptverbindungslinie wieder freiräumt und quasi diese Dinger dann zur Reparatur zurückbringt. Und das geschah halt dann nie. Also dann kam sozusagen der Vorstoß der Russen und gingen alle in russische Hände über. Aber da war keine sozusagen, das war keine große dramatische Kesselschlacht. Das war natürlich für die Ukraine bitter, weil viele dieser Fahrzeuge unter normalen Bedingungen wahrscheinlich hätten repariert werden können.
Okay, das heißt also, da sieht es überhaupt nicht gut aus. Muss man jetzt davon ausgehen, dass dann die Ukraine demnächst da komplett aus der Region vertrieben wird von den Russen?
Ja, das Problem ist, der Hauptgedanke dieser Kursk-Operation war ja, ein diplomatisches Faustpfand in Verhandlungen zu generieren. Und das ist natürlich das Problem, wenn ich nur mehr Waldstücke und ein paar Felder kontrolliere auf russischem Gebiet, dann ist das natürlich ein ziemlich schwaches Faustpfand. Also wenn ich keine besiedelte Ortschaft oder namhaftes Gebiet kontrolliere. Die Ukraine versucht ja jetzt sozusagen andere grenznahe Ortschaften da vorzudringen, wo sie kann, wo sie Lücken in russischen Sperren zieht und Schwächen im russischen Dispositiv. Aber die Frage ist halt, nachdem mittlerweile das größte diplomatische Problem der Ukraine die Trump-Administration ist, fragt sich auch, wie hilfreich ist eigentlich so eine Besitzung oder das Kontrollieren von Kursk? Da muss man auch sagen, hätten sich die Ukrainer wahrscheinlich früher selber zurückgezogen, wäre die Demütigung für die russische Seite wahrscheinlich größer gewesen und man hätte nicht so viel Material verloren. Das heißt, die ganze Vorgehensweise sozusagen Kursk zu nehmen und dann mit erhöhtem Aufwand zu halten, die ist schon in Frage zu stellen. Ich hoffe, die wird nicht so wiederholt. Ich glaube, das kurzfristige Vorstoßen und Einnehmen von grenznahen Ortschaften, um die Russen auch davon abzuhalten, selber Offensiven oder Vorstöße über die Grenze zu machen, weil man sozusagen ihnen zuvorkommt und ihre Operationsplanung da in Sumy sozusagen über den Haufen wirft, das hat schon einen gewissen Sinn. Das stört den russischen Ablauf, das bringt für die Ukrainer meistens Zeit und das Verlegen russischer Kräfte. Die russische Linie ist da extrem lang, das heißt, bis die Russen dann die Kräfte zusammengezogen haben, diese Vorstöße wieder auszubügeln, verlegen sie Kräfte, verlieren sie wieder ein paar Monate und können in diesen Monaten nichts anderes machen. Also das hat schon Sinn, aber wie gesagt, solche Beulen länger zu halten zu wollen und gegen erheblichen russischen Widerstand halten zu wollen, ist meistens Materialverschwendung.
Ich glaube, wir können jetzt nicht rein zeitlich gesehen alle Gebiete einzeln durchgehen, aber wie sieht es denn insgesamt an diesen Frontlinien aus? Also kann man sagen, die Ukraine steht stabil da, also in diesen steten kleinen Rückzugsgefechten, oder droht uns da was Größeres oder was heißt uns, der Ukraine?
Ja, also zurzeit schaut es für die Ukraine, bös gesagt, gar nicht so schlecht aus an den meisten Frontabschnitten. Die russische Winteroffensive hat sich ziemlich tot gelaufen. Die meisten russischen Verbände haben einfach zu viele Verluste eingefahren. Und die Ukrainer haben erstens ihre Kommandostruktur ein bisschen verändert, haben jetzt ein neues Vertrauen der Verbände dadurch geschöpft, dass das sozusagen der Oberkommandierende für die militärischen Operationen im Osten ein guter General ist, der ein hohes Ansehen in der Truppe genießt. Die Ukrainer haben ihre Produktion von Drohnen wieder erheblich gesteigert und diese Drohnen helfen sehr stark und vor allen Dingen auch eine bessere Organisation, ein besseres Zusammenspiel zwischen konventioneller Infanterie oder mechanisierten Kräften und Drohnenverbänden hat auch stark dazu beigetragen, dass sie die Front wieder stabilisieren. Zurzeit sind die Ukrainer in einigen Frontabschnitten, also vor allen Dingen Kupiansk und Toretsk, aber auch um Pokrovsk, wieder dabei, Gegenangriffe zu organisieren, wobei da das Hauptziel ist, gute Verteidigungsstellungen wiederzuerlangen und die Front etwas gerader zu machen, weil man natürlich auch sieht oder weiß, dass die Russen ihre Kräfte rotieren. Das heißt, abgenützte Kräfte werden jetzt aus der Front rausgelöst. Neue Freiwillige quasi stehen schon bereit, dann in diese Verbände wieder eingegliedert zu werden, ausgebildet zu werden. Und man rechnet damit, dass im Frühling die nächste russische Offensive rollen wird. Und man will natürlich jetzt für die Abwehr dieser Offensive möglichst gute und günstige Stellungen haben. Und das ist sozusagen der Grund für die Gegenangriffe, die man auf der ukrainischen Seite jetzt sieht.
Jetzt haben wir in den letzten Wochen, Monaten immer wieder gehört, dass die Ukraine neue Offensivmöglichkeiten geschaffen hat. Ne? Also da werden Drohnen entwickelt, die irgendwie 3000 Kilometer fliegen können sollen, sage ich mal vorsichtig. Cruise Missile namens Long Neptune mit 1000 Kilometer Reichweite, ich glaube, das kam gestern. Und weiteres, wie fundiert sind denn diese Fortschritte?
Die Fortschritte sind schon gegeben, wobei, ich sage mal sehr asymmetrisch, also bei Neptun, bei Drohnen sind die Fortschritte sehr gut. Da hat die Ukraine auch schon reichlichen Erfahrungsschatz, auf den sie aufbauen können. Bei der Herstellung von ballistischen Raketen, also die Shtim-2 und ähnlichen Systemen, da tut man sich schwerer, als man erwartet hat. Also wenn ich die sozusagen ein Jahr zurückdrehe, was waren die Prognosen für die Rüstungsindustrie, dann sind wir eben sozusagen bei den Drohnen besser als das, was prognostiziert wurde. Bei den ballistischen Raketen sind wir drunter. Das hilft natürlich der Ukraine, den Druck auf die russische Kriegswirtschaft zu erhöhen. Das ist auch etwas, was die Russen stört und was auch in Verhandlungen wahrscheinlich ein besseres Druckmittel ist, als sozusagen Kursk oder russische Gebiete zu halten. Aber es steht natürlich unter dem Damoklesschwert, dass die Anlagen, die diese Geräte herstellen, noch genügend Strom bekommen und nicht Ziel von Luftangriffen zu werden. Sprich, dass die ukrainische Fliegerabwehr funktioniert und der Luftschutz funktioniert. Und da ist natürlich das Problem, dass die Amerikaner kein neues Hilfspaket geschnürt haben, dass die Amerikaner für viele Munitionsklassen in dem Bereich der Hauptlieferant waren. Also es geht Patriot-Raketen, Bewaffnung für die F-16, also auch wenn die F-16 aus Dänemark und Niederlanden kommen, die jetzt in der Ukraine fliegen. Der Hauptbereitsteller von Bewaffnung für die F-16 sind die USA und das Problem ist halt, dass alle diese Mittel und Waffensystemen notwendig sind, um die russischen Luftangriffe irgendwie in Grenzen zu halten. Und wenn das in 2-4 Monaten nicht mehr so gut funktioniert, dann kann natürlich Russland einen erheblichen Druck auf die ukrainische Rüstungsindustrie ausüben und die Produktion wieder aufgrund der Luftangriffe wieder sinken. Das ist natürlich das, wo man ein Auge drauf behalten muss und wo ich hoffe, dass man sich in Europa schleunigst Gedanken macht, wie man der Ukraine hier aushelfen kann.
Skalierung ist ja immer ein Problem bei der Waffenproduktion, weil die beste Waffe hilft ja nichts, wenn man sie nicht produzieren kann. Ne? Da bliebe ja dann tatsächlich nur noch Europa übrig. Liefert Europa denn jetzt schon ausreichend? Mal abgesehen davon, dass wir ja jetzt im nächsten Schritt darüber reden, ob Europa ausreichend liefern könnte, wenn die USA wegfällt, ob es das überhaupt kompensieren kann. Aber aus aktueller Sicht?
Aus aktueller Sicht, also die Europäer liefern jetzt schon sehr viel. Die Europäer sind auch der Hauptgrund, warum es der ukrainischen Rüstungsindustrie gut geht, weil nach dem dänischen Modell fließt sehr viel Geld direkt in die ukrainische Rüstungsindustrie und stellt dort eben die Drohnen her, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass sich die Front jetzt stabilisiert hat. Also die Europäer schultern schon gehörige Last. Bei der Munitionsproduktion zum Beispiel für Artillerie stehen wir schon relativ gut da. Da hat es natürlich eine Zeit gedauert, bis die Industrie hochgefahren ist, aber da werden wir wahrscheinlich in diesem Jahr etwa 2 Millionen Artilleriegranaten produzieren können. Dann gibt es natürlich noch die tschechische Munitionsinitiative, das heißt der Ankauf in Drittstaaten. Und auch die tschechische Munitionsinitiative nach einem sehr langsamen, mühsamen Start ist mittlerweile schon gut in Schwung gekommen. Und da kommt aus Europa, gerade was Artilleriesysteme, was Artilleriemunition angeht, kommt schon ein bedeutender Teil für die Ukraine. Und die Ukraine stellt auch mittlerweile einiges selbst her, auch was Granatwerfer und Artilleriemunition angeht. Das Hauptproblem kriegen wir, wenn sozusagen die amerikanischen Hilfen auflaufen, erstens bei der Raketenartillerie, also HIMARS. Das sind zwar Werfer, also Deutschland hat ja auch 270 Werfer geliefert, Frankreich, Großbritannien, aber die Munition kommt ausschließlich aus den USA dafür. Und es gibt zwar Pläne in Europa, dementsprechende Munition selber herzustellen in Lizenz, aber erstens, es sind dann Lizenzproduktionen, das heißt, man braucht immer noch amerikanische Exportgenehmigung. Zweitens, mir wäre jetzt nicht bewusst, dass in diesem Jahr irgendeine dieser Produktionsstraßen auch wirklich die Produktion aufnimmt. Die sind alle erst im Bau. Das zweite Problem ist natürlich Fliegerabwehr, wie vorhin schon angesprochen. Also vor allen Dingen Patriots, weil Patriot ist eine von den 2 großen Fliegerabwehrsystemen, die gegen ballistische Raketen wirken können. Und das zweite ist SMPT. Und SMPT wird halt, ja, so zwischen 50 und 100 Flugkörper im Jahr hergestellt. Also genaue Daten gibt es nicht, aber das ist so die Pi mal Daumen-Schätzung. Ich glaube fast, wir sind sogar in der Hundertschaft drin, aber das ist reiner Glaube. Das Problem ist, bei Patriots sind wir 650 PAC-3 und 200 PAC-2 pro Jahr. Also das sind unterschiedliche Varianten dieser Rakete. Das heißt, wir sind bei 850 produzierten Flugkörpern pro Jahr. Und das ist natürlich schon weit höher als bei SMPT. Damit kann man weit mehr anstellen. Und IRIS-T ist gut. IRIS-T wird ungefähr 400 pro Jahr hergestellt. Aber das Problem ist natürlich, IRIS-T erstens schützt nicht vor ballistischen Raketen und zweitens IRIS-T alleine natürlich ist auch die Produktion zu gering. Und wenn man dann Norwegen noch dran setzt mit NASAMS, ist natürlich zu gering, um den ukrainischen Luftraum zu verteidigen. Die Alternative dazu oder die Alternative, um viele Luftziele wie Drohnen und Marschflugkörper billig und kostengünstig abzuschießen, ist eben mit Kampfflugzeugen. Aber da ist es auch so, dass ein Großteil der Munition aus den USA kommt. Zum Teil ziemlich alte Munition, also alte Sidewinder und Sparrows, die aus dem Kalten Krieg noch übrig sind, die sowieso vernichtet werden müssen, weil sie langsam überlagert sind und die jetzt in der Ukraine verschossen werden. Aber das Problem ist, die amerikanische Verrechnungsweise dieser Hilfsleistungen ist, dass jedes Munitionsstück, das ausgeliefert wird, in der NATO zum Neupreis des Ersatzkaufes verrechnet wird. Das heißt, wenn ich eine alte AIM-7 Sparrow aus den 60er Jahren an die Ukraine gibt, damit sie eine F-16 da an eine Drohne oder einen Marschflugkörper abschießen kann, eine alte AIM-7, für die ich dann keine Lagerkosten mehr zahlen muss und die ich sonst in ein paar Monaten hätte vernichten müssen, weil sie überlagert ist und mir die Kosten der Vernichtung spart, wird in den offiziellen Angaben zum Preis einer neuen AIM-120D verrechnet, die als neu produzierte Waffe ja, erheblich was kostet. Und das Problem ist, diese Art der Verrechnung hat dazu geführt, dass der gegenwärtige Präsident sehr absurde Vorstellungen davon hat, was die USA alles in die Ukraine an Geld gesteckt haben. Und in seiner beschränkten Vorstellungsweise glaubt er, das sind Direktüberweisungen, die die Amerikaner den Ukrainern gegeben hat. Und das macht es noch erheblich kompliziert, weil man natürlich, Selenskyj hat ihm schon versucht zu erklären, wie diese Rechenbeträge zustande kommen, die er dann noch gehörig übertreibt und dass die eigentlich in die amerikanische Wirtschaft gehen, weil um dieses sogenannte Ukraine-Hilfe Geld kaufen sich die USA, um ihre eigenen Bestände aufzufüllen, was sie aufgrund der Überlagerung alter Munition sowieso machen müssten, wieder neues Gerät, aber das kapiert der Alte nicht. Und ja, dementsprechend, auch wenn es wenig kostet, de facto sind wir da im Problem, dass sozusagen die Amerikaner das wahrscheinlich nicht mehr fortsetzen werden.
Ja, und wir haben ja nun zwei sehr unschöne Situationen gesehen, die wir im Grunde auch nicht sehen wollten, aber wir haben ja auch keine Wahl. Aber sie helfen uns jetzt zumindest, hoffe ich, das musst du mir beantworten, vielleicht zu verstehen, wie es denn aussieht, wenn die USA sich wirklich aus diesen Hilfen für die Ukraine zurückziehen. Das sind ja einmal die Waffenlieferungen, aber dann auch die Lieferung von Informationen. Beides sehr wichtig. Können wir jetzt aus dieser kurzen Phase des Eingestelltseins, wurde ja dann wieder aufgehoben, Schlüsse ziehen?
Dafür war die Phase im Grunde zu kurz. Gerade im Bereich der Munition hat die Ukraine ja noch einen gewissen Polster, nachdem die Biden-Administration versucht hat, in den letzten Monaten sozusagen sehr viel Material in die Ukraine zu führen, um sozusagen einen gewissen Polster zu schaffen. Auch um den Europäern einen Polster zu geben, um darauf zu reagieren und sich vorbereiten. Leider haben sich die Europäer auf Trump nicht vorbereitet. Leider haben die Europäer lange ignoriert, dass sie eigentlich für Ersatz schaffen wollen und müssen. In dem Sinn hat sich das Abwürgen der nachrichtendienstlichen Informationen, der Zieldateninformationen eigentlich am schnellsten ausgewirkt. Das war das Abrupteste und das war sozusagen das Schlimmste damals. Und da wird natürlich jetzt auch dran gearbeitet, einen Ersatz zu schaffen, also auch wenn die wiederhergestellt wurden, also die Datenkanäle wieder laufen, arbeitet man daran, durch also Kommunikationswege zu finden, wie man sich Starlink ersparen kann, die physische Infrastruktur zu schaffen, dass die Ukraine auch französische Satelliteninformationen, Satellitenbilder verarbeiten kann, weil die Bilder, die kriegt man ja nicht am iPhone, da braucht es eigene verschlüsselte Infrastruktur, um die zu empfangen. Und das ist jetzt in Arbeit, deshalb ist es auch sehr schwer zu sagen, was wir wirklich auffangen können und wie gut unsere eigene Aufklärung ist im Vergleich zur amerikanischen. Weil selbst für die europäischen Waffen, die die Ukrainer bisher mit amerikanischen Bildern und amerikanischen Daten gearbeitet haben, weil es einfach bis eben Trump mühselig gewesen wäre, eine parallele Infrastruktur in der Ukraine zu schaffen, um französische oder britische Daten und Bilder in schneller Geschwindigkeit zu bekommen.
Was ist da so dein Gefühl?
Ich glaube, auf der strategischen Ebene, also Einblick, was die Russen grob vorhaben, wann sie ihre Offensiven planen und so weiter. Ich glaube, da sind erstens die Ukrainer schon ganz gut und da sind auch die Briten ganz gut. Da können wir die Amerikaner durchaus ersetzen. Auf der operativ-taktischen Ebene werden wir Probleme haben, gerade was elektronische Aufklärung angeht. Also es fliegen ja sehr viele amerikanische Satelliten durchs All, die elektromagnetische Emissionen abschöpfen. Das heißt, anpeilen und auswerten, wo Radargeräte stehen, wo Gefechtsstände sind, wo Schiffe sich bewegen, etc. Und die Amerikaner haben sehr lange Erfahrung, nicht nur im Erkennen von russischem militärischen Funk, sondern auch im Entschlüsseln. Und dementsprechend sind diese Informationen gerade für die Kommandeure der unteren Ebene enorm wichtig, weil sie ein sehr detailliertes Bild zeichnen der russischen Tiefe. Und da die Franzosen haben in dieser Preisklasse, glaube ich, nur 3 Satelliten elektronische Aufklärung. Und da weiß ich nicht, wie detailliert wir da unterbrechen können. Da könnte man den Ukrainern helfen, indem man mehr bodengestützte Sensoren an die Ukraine liefert, indem man gewisse Restriktionen aufhebt, also Exportbeschränkungen aufhebt für Bauteile, die man braucht, um elektromagnetische Strahlungen gerade im Frontbereich zu erfassen. Dann können die Ukrainer auch sich selber ihre Aufklärungsgeräte bauen, die sozusagen eine höhere Auflösung haben als das, was sie jetzt haben. Das Problem ist, das ist alles klassifiziert. Das heißt, da muss ich auch sagen, habe ich selber wenig Einblick, wie weit wir da jetzt sind. Wenn man ein bisschen Zeit hat, kann man da Workarounds bauen. Und dann werden wir mal schauen, ob wir nur 40% der amerikanischen Leistung zusammenbringen oder doch vielleicht 60%.
Okay, also Kompensation ist das ja dann im Grunde nicht, ja, sondern...
Nö, voll kompensieren können wir das nicht. Also es gibt schon Gründe, warum sich in der NATO da jeder auf die Amerikaner verlässt. Das ist aber, wie gesagt, besser etwas mit weniger Auflösung als gar nichts.
Was uns dann auch gleich zu Starlink führt. Elon Musk hat ja irgendwann mal gesagt, er wird es nicht abschalten, nachdem es kurz mal hieß, es werde mit der Abschaltung gedroht, wenn die Ukraine nicht dies und jenes tun werde. Man weiß es im Grunde nicht, aber zuzutrauen ist es ja dieser Trump-Administration. Und Europa hat dann Eutelsat, die das zumindest mal in Ansätzen kompensieren können, heißt dann immer, wir werden das alles können, aber das System ist ja wesentlich unflexibler als Starlink. Ne? Also da brauchen wir auch nicht allzu viel erwarten oder nicht alles erwarten.
Ja, ja, und bei Starlink ist es so, dass zumindest die Technologie bekannt ist. Also wenn man sozusagen das Geld dem Problem hinterherwirft, dann weiß man, wie es zu lösen ist und hat zumindest die technischen und organisatorischen Lösungsvorschläge auf der Hand. Bei der qualifizierten elektronischen Aufklärung gegen einen militärischen Feind ist es so, dass ich ja nicht nur eine gewisse Grunderfahrung im Betreiben von solchen Satelliten brauche, die die meisten europäischen Staaten überhaupt nicht betreiben, sondern da auch eigentlich auf eine lange Erfahrung der Signalentschlüsselung zurückgreifen muss, damit ich auch weiß, nach was ich genau suche. Und wenn ich da totaler Neuling bin, dann tue ich mir da extrem schwer. Und da haben die Amerikaner aus dem Kalten Krieg halt einen enormen Erfahrungsschatzvorsprung. Da wird sozusagen auch, wenn man dem Problem Geld hinterherwirft, was die Kommission jetzt macht, und das ist ja sozusagen ein Großteil der Dinge, warum jetzt mehr Geld für Militär ausgegeben wird, das ist nicht neue Leopard 2 Kampfpanzer oder neue Fregatten bauen, sondern das sind eigentlich diese ganzen stillen Dinger wie Aufklärungssatelliten, Funksysteme, Betankungsflugzeuge und so weiter, Wartungsinfrastruktur, Munitionsdepots und so. Da fehlt es ja den Europäern viel schmerzlicher als jetzt sozusagen die bloße Anzahl von Gefechtsfahrzeugen, weil wir da natürlich jetzt vor die Kurve kommen müssen. Ist ja nicht nur so, dass der Ukraine die Abschaltung droht, aber es ist auch so, dass sich ja jetzt innerhalb der NATO kaum mehr jemand drauf verlässt, dass die Trump-Administration, wenn es heiß hergehen würde, ein verlässlicher Partner wäre und die entsprechenden Zeitungsartikel über die vorbereitenden Maßnahmen eines möglichen NATO-Austritts der USA, die sind ja auch nicht aus der Luft gegriffen. Also die gibt's ja schon.
Also das heißt, im Grunde braucht's da ein Infrastrukturprogramm.
Ein militärisches Infrastrukturprogramm, ne? Genau.
Ja. Jetzt haben wir gerade gestern so ein paar Leaks gehabt aus einer Signal-Gruppe, wie die US-Administration da den Jemen verhandelt hat. Und ohne Not, sage ich mal, kamen dann halt so Sprüche von J.D. Vance und dann auch Hexef, dass man es natürlich überhaupt nicht leiden kann, dass man dann auch in diesem Falle die Europäer mit raushaut. Also das war ja nicht öffentlich gedacht, vermute ich mal, außer die sind super clever und evil. Das heißt also, da gibt es schon eine ideologische Grundlage in dieser US-Administration, dass man Europa schlichtweg nicht mehr helfen mag. Und ich glaube, das können wir jetzt an der Stelle auch nicht mehr ignorieren. Also die Politik sollte es nicht ignorieren.
Ja, das stimmt, wobei das sozusagen das Lustige ist oder das Deprimierende ist, Vance und Hexet glauben ja da eine Leistung erbracht zu haben, die die Europäer gar nicht wollten. Also die Houthis sind lästig im Roten Meer, aber die meisten europäischen Tanker fahren eigentlich jetzt ums Kap und dann um Gibraltar. Die europäischen Reedereien, zumindest soweit ich weiß, haben sozusagen das Houthi-Problem großteils umschifft. Nachdem in Gaza ja eine Waffenruhe zustande kam, haben sich auch die Angriffe der Houthis sind wieder zurückgefahren und es hat eigentlich in Europa niemand jetzt militärische Schläge gegen die Houthis gebraucht oder gewollt. Und jeder in Europa, also die Leute, in denen ich hier geredet habe, die haben auch irgendwie gesagt, ja, okay, das ist sozusagen eine amerikanische Warnung an den Iran, aber das ist deren Iran-Politik. Und das ist halt auch wieder so eine ideologisch sehr strange Sache. Also hier wird auf der einen Seite davon gesprochen, dass die Europäer sozusagen Trittbrettfahrer sind und dass sie doch zahlen sollen für eine militärische Leistung. Aber die militärische Leistung ist wie eine Pizza, die niemand bestellt hat. Also die ist ja nicht unser Demand. Also
ja, gut, aber die Botschaft ist ja klar.
Ich glaube auch nicht, dass man da mit dieser Administration und mit deren Reihen aus Washingtoner oder aus dieser rechtsradikalen Öffentlichkeitsbubble geschöpften Weltsicht auf irgendeinen grünen Zweig kommt.
Ja, die Frage ist vielleicht, ob es nicht bleibt. Ne? Und das würde dann natürlich schon die Frage aufwerfen in Europa. Und ich glaube, die Franzosen sind da etwas emsiger als die Deutschen, dass man tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt gegen Unabhängigkeit streben muss. So, wir wissen natürlich, dass das in absehbarer Zeit überhaupt nicht möglich ist. Aber ich sag mal, jedes Prozent mehr an Unabhängigkeit, jedes Teil weniger aus den USA, hilft der Sache ja bei am Ende.
Also strategische Autonomie unter Anführungszeichen war ja schon lange so ein Wort oder Unwort in den europäischen Verteidigungsdiskussionen. Nur was diesmal halt wirklich neu ist, dass eigentlich die Politiker und Leute, die am meisten mit den USA zu tun haben und die größte Amerika-Erfahrung haben, die in der Vergangenheit die waren, die eben nie von strategischer Autonomie gesprochen haben und immer gesagt haben, ja, das ist alles nur fürs verwundete Großmacht-Ego von einigen europäischen Staaten, werden wir jetzt nicht die Kosten in die Hand nehmen und die USA duplizieren. Wenn wir das Geld ausgeben, können wir das für was anderes tun. Mhm. Aber genau die sind es jetzt, die eigentlich am erschrockensten und am energischsten auf das reagieren, was sich in den USA tut, weil sie natürlich verstehen, wie existenziell die Sache ist und dass Trump 2 eben eine weit gefährlichere Mischung ist als Trump 1. Und gerade die bestehen es darauf, dass man sich langfristig unabhängiger macht. Also das ist auch so, wir leben jetzt nicht nur ein Aufwärmen von alten Debatten. Wir haben jetzt eigentlich eine ganz neue Situation und auch dementsprechend eine ganz neue Debattenstruktur.
Und da wäre dann wiederum die militärische Infrastruktur die Basis für alles Weitere, ne?
Ja.
Ich frage das auch deswegen, weil abseits dieser Frage, ne, gehen wir mal davon aus, die USA bleiben uns in irgendeinem Sinne erhalten. Ich denke mal, das werden sie auch. Die Frage ist nur, wie intensiv. Aber gehen wir mal davon aus, sie bleiben uns erhalten. Klar ist doch, wenn es irgendwann mal, und ich weiß nicht, ob es das irgendwann mal in naher Zukunft geben wird, zu einer Art Frieden in der Ukraine kommt, zwischen Ukraine und Russland, dann muss der ja nicht nur mit Sicherheitsgarantien unterlegt werden, sondern der muss auch mit Waffen und Truppen unterlegt werden. Ob die nun von der Ukraine kommen oder von Europa, aus den USA werden sie Stand heute definitiv nicht kommen. Das heißt, alles, was wir jetzt quasi aufbauen, muss ja dann auch schon eine Vorbereitung darauf sein. Ich frage das auch deswegen, weil wenn ich so die Politikerkommentare da lese, das war so ganz kurz, war das ein ganz großes Ding und jetzt rudert man schon wieder so ganz langsam zurück.
Ja, das war eine sehr verworrene Diskussion und ein bisschen auch aus der Realität gefallen, muss ich ehrlich sagen. Also es gab ja da, in der Diskussion tauchten da viele Dinge auf, die meiner Ansicht nach wenig mit der Realität zu tun haben. Das eine war Peacekeeping Force, also dass man so eine UN- oder OSZE-mandatierte Mission an der Demarkationslinie hat und dann vielleicht noch die Chinesen dran beteiligt und weiß nicht, Teufel wen. Also wenn man sich anschaut, solche Beobachtermissionen oder solche Peacekeeping Forces oder diese sozusagen leichte Truppen, die an irgendeiner Grenze rumstehen, ob das jetzt in Zypern ist oder sonst wo, die leben ja davon, dass keine der beiden Parteien sich international in Verruf bringen will, wenn er diese Grenze verletzt oder diese Abkommen verletzt und man sozusagen die Kraft der normativen Gewalt internationaler Organisationen hinter die Glaubwürdigkeit der Truppe stellt. Und das ist im Fall Russlands vergebene Liebesmühe, weil sozusagen der Ruf, der Aggressor zu sein, der ist ja schon vergeben. Also das hätte vielleicht funktioniert im Donbasskrieg, als Russland noch der Weltöffentlichkeit irgendwie weismachen wollte, dass es eigentlich mit den ganzen Donbass ja nichts zu tun hatte.
Da gab es ja die OSZE in der Ostukraine, also die haben dann täglich quasi einen Bericht geschrieben.
Genau.
Hat halt keinen interessiert und alle haben weggeguckt. Also das kann ja nicht die Lösung sein.
Und die Russen haben die OSZE dann auch heimgeschickt, bevor sie angegriffen haben. Also das kann man sich abschminken, die Zeit ist vorbei. Man braucht sich ja, oder schauen wir uns an, wie egal Netanyahu die UNIFIL im Libanon ist, ja, obwohl da die Franzosen sind, also nicht nur unwichtige Staaten, immerhin P5-Mitglied. Aber das wurde ernsthaft diskutiert. Und dann kam so die Idee, ja, die Europäer garantieren irgendwie die Unverletzlichkeit einer Waffenstillstandslinie. Und da war so, ja, haben wir mal gemacht, in KFOR zum Beispiel oder IFOR in Bosnien, wo man die Unverletzlichkeit eines politischen Abschlusses, Dayton war es im Falle Bosniens, oder die Unverletzlichkeit des Territoriums im Kosovo garantiert hat. Die UCK wurde ja umgewandelt in eine Polizeitruppe. 1999 war ja Unabhängigkeit des Kosovos als Staat noch nicht das Ziel oder stand noch nicht am Tablett. Das kam ja erst nach dem Scheitern des Ahtisaari-Plans. Und da hat KFOR die Unversehrtheit des Kosovos mit 60.000 Mann garantiert gegen mögliche serbische Revisionsversuche. Nur das Problem ist halt, bei der Grenze und bei der Größe reden wir da von Truppenstärken, die keiner aufbringen kann und will. Das ist sozusagen das einzige realistische Modell, das übrig bleibt, ist, dass ein quasi Enhanced Forward Presence Modell haben. Also so wie wir die deutsche Brigade in Litauen haben oder andere NATO-Bataillone an der Ostflanke stationiert haben, die Franzosen sind Rumänien und so weiter, wo dann ein NATO-Verband oder ein Verband eines NATO-Staates einfach Teil der ukrainischen Verteidigungsvorbereitung ist. Also weiß Gott was, die Ukrainer bauen jetzt eine neue Korpsstruktur auf und dann weiß Gott was, das erste ukrainische Korps hat halt auch eine britische Brigade und das zweite ukrainische Korps hat halt auch eine französische Brigade und das dritte eine deutsche und das vierte eine multinationale, wo die Holländer, die Dänen und die Schweden dabei sind etc. Also das wäre so Art das Modell und ähnlich wie die EFP würde jede dieser Verbände einfach Teil der ukrainischen Verteidigungsvorbereitungen sein. Das heißt, mit den Ukrainern üben, mit den Ukrainern hin und wieder auch an die Waffenstillstandslinie verlegt werden. Und im Falle eines russischen Angriffes müssten halt die Russen damit rechnen, dass sie nicht nur auf Ukrainer schießen müssen, sondern eben auch auf Deutsche und Franzosen und dass sie damit quasi nicht nur gegenüber der Ukraine in den Krieg eintreten, sondern auch gegenüber Deutschland, Frankreich, Großbritannien und so weiter in den Kriegszustand eintreten. Das Problem ist natürlich, aufgrund der nuklearen Überlegenheit Russlands und aufgrund der Wankelmütigkeit der Amerikaner. Die Russen würden so einen Kriegseintritt ja mit der nuklearen Drohung, wir löschen euch aus, wenn ihr euch als mit uns im Krieg befindlich betrachtet, versehen. Und so eine nukleare Erpressung ohne amerikanische Rückendeckung für den Extremfall zu begegnen, ist schwierig. Und selbst wenn sie rein theoretisch mit dem französischen Nuklearpotenzial und dem britischen machbar ist, ist sie wahrscheinlich politisch und innenpolitisch in den Öffentlichkeiten der europäischen Entsendestaaten nicht besonders glaubwürdig. Dem sich mittlerweile herausgestellt haben, die Amerikaner wollen auch eine Rückversicherung und auch eine Rückversicherung für einen Extremfall nicht geben, ist die Diskussion auch wieder erstickt. Weil der ursprüngliche britische Vorschlag war ja, liebe Amerikaner, ihr braucht nur diese Rückversicherung für den Extremfall geben. Ihr habt derweilen keine operativen Kosten. Ihr müsst keine Truppen stationieren. Die Versorgung, die Stationierung, die Infrastrukturaufbau für diese Kräfte des Unternehmens, alles wir. Aber mittlerweile, das ist ja auch klar aus diesen russisch-amerikanischen Verhandlungen, geht es ja den Amerikanern nicht um Kostenersparnis, sondern es geht ihnen anscheinend um eine privilegierte strategische Partnerschaft zwischen Russland und den USA mit sehr absurden Zielsetzungen, aber ja, das ist ja bei Trump nichts Ungewöhnliches. Und damit ist die Diskussion, was ich nicht sehe, ist, dass die Europäer Konsequenzen daraus gezogen haben, weil de facto bedeutet das, dass der Krieg erheblich verlängert wurde durch das, was die Amerikaner hier anstellen. Das heißt, wir haben jetzt im Grunde keine vernünftige, keine planbare Exit-Route aus diesem Krieg und er wird wahrscheinlich länger dauern als ursprünglich geplant. Und ich sehe die Europäer, wenn ich anschaue, wie kleinlich da um Ukraine-Hilfen gestritten wird und in welchem geringen Ausmaß die bis jetzt zugesichert sind, also wirklich zugesichert, im Gespräch ist natürlich viel, aber zugesichert ist relativ wenig, dann lässt mich das nicht gerade in guter Hoffnung, dass man in vielen europäischen Hauptstädten den Schuss schon gehört hat.
Ja, ich glaube, eins der Probleme, ich glaube, es gibt da noch andere Probleme, die hinten dran liegen, wie zum Beispiel, werden dann diese Hilfen auf die Schuldenquote der jeweiligen Staaten mit angerechnet und so weiter. Und das sind dann so Subprobleme, die die EU halt auch lösen muss, wo sie dran ist. Und wenn das mal alles geklärt ist, wird es, glaube ich, einfacher. Aber im Grunde, was du gerade gesagt hast, es fehlt halt seit Anfang an diese Anerkenntnis, das ist unser Krieg. Ja, also diese Erkenntnis, Russland hat uns diesen Krieg aufgebürdet und es ist ein europäischer Krieg und entsprechend müssen wir handeln. Das wäre ja das Fazit daraus. Und das sehe ich nicht, dass das auch im Bälde kommt.
Ja, die Einsicht ist bei einigen europäischen Staaten da und nicht bei allen. Und das Problem ist, es ist halt natürlich so ein kurzfristiges Umschultern von Verantwortung von den USA auf Europa ist natürlich eine gehörige Überforderung. Aber das Problem ist, nur weil das Problem schwierig ist, geht es nicht weg. Und es geht leider auch halt nicht von alleine weg.
Wir haben noch ein Rausschmeißer-Thema zum Ende. Unsere Atomwaffen oder die nukleare Abschreckung.
Ja.
Da stehen wir ja nicht so gut aufgestellt da. Und wenn wir davon ausgehen, dass die USA uns nicht beistehen, ist dann der Stand, wie er ist. Wie geht man denn damit um? Also müsste man da jetzt Schritte ergreifen, um quasi eine atomare Abschreckung in Europa aufzubauen, auszubauen? Es gibt ja ein bisschen über Frankreich und UK.
Ja, nein. Die erste Anmerkung ist, selbst wenige Atomwaffen, die glaubwürdig eingesetzt werden, helfen im politischen Betrieb weiter als viele Atomwaffen, deren Einsatz aber nicht glaubwürdig ist. Und das ist sozusagen das Grundproblem jetzt, abgesehen aller Formalitäten. Und die amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland sind ja noch nicht abgezogen und es gibt keine neue amerikanische Nuclear Posture Review. Also es ist sozusagen offiziell noch nichts geklärt, aber es glaubt halt keiner mehr dran. Und Abschreckung liegt im Auge des Betrachters, wenn die Russen nicht im Glauben sind, dass ihnen aus gewissen Handlungen Konsequenzen drohen, dann sind sie halt mehr geneigt, diese zu setzen. Im Grunde kann man natürlich auch eine Strategie der minimalen nuklearen Abschreckung setzen. Das Problem ist, sie sind alle sehr risikoreich. Im Grunde heißt das, dass ich sozusagen dem Gegner drohe, eine selbst kleinere nukleare Konfrontation sehr schnell strategisch zu eskalieren und das Risiko der schnellen strategischen Eskalation quasi als Abschreckungsrisiko in den Türstock setze, der den Gegner sozusagen zurückschrecken lassen sollte, überhaupt klein anzufangen. Die Chinesen haben von den 60er Jahren bis im Grunde in die 2010er Jahre immer so eine Strategie der minimalen nuklearen Abschreckung gefahren, sich wenig strategische Atomwaffen zurückbehalten und gesagt, ja, also wenn was passiert, wir wissen, dass wir unterlegen sind, wir wissen aber auch, dass wir entweder sowjetisch oder amerikanisch genügend Hauptstädte und Großstädte mitnehmen, im Untergang, dass es für euch schmerzhaft ist. Und es hat ja im Falle Chinas zumindest so weit funktioniert, dass es niemand probiert hat. Aber es ist natürlich immer eine riskante Strategie, die vor allen Dingen eben bei Demokratien ein Risiko bergen, weil die innenpolitische Diskussion natürlich bei uns eine andere ist als etwa im Fall der Volksrepublik China. Ich meine, wir brauchen auch auf der anderen Seite nicht sozusagen rüsten, bis wir strategische oder nukleare Parität mit den Russen haben. Das wäre auch sinnlos. Ich denke, wenn die Franzosen und die Briten ihr Arsenal an nicht-strategischen Waffen, also Marschflugkörper, ballistische Raketen kürzerer Reichweite, entwickeln und ein bisschen breiter aufstellen und hier auch einen Modus nuklearer Teilhabe finden, dass man eben im Konfliktfall Waffen schnell in der EU, Atomwaffen in der EU verteilen kann, dass die Russen nicht nachvollziehen können, wo welche französische Atomwaffe steht und dass durch die Mitbeteiligung anderer Staaten dann auch die Russen immer das Risiko stehen, dass eben, falls sie Tallinn angreifen, dass vielleicht der Vergeltungsschlag dann aus Finnland rauskommt und sich sozusagen die politische Zwickmühle, ihr müsst für Tallinn sofort Paris opfern, dann in dem Falle nicht so stellt, dass man da eine erhöhte Flexibilität schafft, um mit der Flexibilität die Berechenbarkeit eines nuklearen Schlagabtausches verringert. Und was man nicht berechnen kann, ist etwas, was einem politischen Entscheidungsträger normalerweise ziemlich viel Bauchschmerzen bereitet. Und damit erhöht man natürlich die Glaubwürdigkeit nuklearer Abschreckung, ohne dass man jetzt sozusagen völlig irreales Aufrüstungsszenario auf der europäischen Ebene skizziert. Also ich halte das für machbar. Es bedarf natürlich Anpassungen. Es bedarf Anpassungen bei den Franzosen. Und ich würde es eigentlich auch für fair halten, über sozusagen eine finanzielle Beteiligung der Staaten, die an nuklearer Teilhabe interessiert sind, da auch einen Finanzlastenausgleich zu finden. Aber das ist im Grunde alles etwas, was möglich ist und machbar.
Damit einhergehend ist ja diese F-35-Diskussion, also ob man die von den USA noch kaufen soll. Erste Länder sagen nein. Jetzt sind die aber wiederum nicht ganz unrelevant für die atomare Abschreckung. Das heißt, wenn man die jetzt nicht kaufen würde in dieser Gesamtlogik, würde man ja automatisch ausformulieren, dass man auch in Europa nicht glaubt, dass die USA uns beisteht und damit das Tor für Putin weit öffnen, ne?
Ja, das ist eine Konsequenz. Also, dass man natürlich dann auch, also wenn man jetzt die F-35 aus deutscher Sicht abbestellt und die Rolle der nuklearen Teilhabe mit dem Tornado auslaufen lässt, ja auch quasi erklärt, dass man auch kein Vertrauen mehr in eine nächste amerikanische Administration hat. Und das zweite Problem, das ich mit der F-35 sehe, ist sozusagen eigentlich ein nicht-nukleares. Die F-35 ist, wenn ich mir die Leistungsfähigkeit des Flugzeuges angehe, der Grund, warum die beschafft wurde oder warum sie von vielen europäischen Streitkräften auch beschafft wurde in einer Zweitrolle neben zum Beispiel dem Eurofighter im Falle Großbritanniens, Deutschlands oder vielleicht auch Spaniens, dann ist er das, dass die F-35 im Grunde ein fliegendes Aufklärungssystem ist. Die F-35 ist vollgepackt mit Sensorik, die alle möglichen elektromagnetischen Abstrahlungen von eben Radar, von Funk, der am Boden passiert, der in der Luft um sie passiert, einsammelt, diese Daten live in die USA zurückschickt. Dort werden sie in Großrechnern verarbeitet und aus dem Zusammenschnitt von unzähligen Flugzeugen, die in Europa rumfliegen und ihren Messungen, die sie jede Sekunde machen, kann man dann eben ein sehr detailliertes Lagebild der feindlichen Luftlage, der feindlichen Luftabwehr, der feindlichen auch bodengestützten Bewegungen zeichnen, dass man in dieser Geschwindigkeit und in diesem Detaillierungsgrad ohne die F-35 nicht bekommt. Und deshalb hätte die F-35 ja auch den Einsatz von konventionellen Flugzeugen wie etwa Eurofighter viel effizienter machen sollen, weil man diese Flugzeuge dann nur gegen Bedrohungen ansetzt, die man schon bewusst im Vorfeld erkannt hat. Diese Daten hätten ja auch bei der Zielauswahl für Fernwaffen, also etwa Taurus, eine entscheidende Rolle gespielt. Und jetzt ist natürlich das Problem, was wir in der Ukraine gesehen haben, dass die Amerikaner das einfach abschneiden und sagen, machen wir nicht, kriegt ihr nicht, dass das eigentlich den Gesamtwert des Flugzeugs, und das ist ja nicht nur die nukleare Abschreckung, sondern was bietet mir dieses Flugzeug für meine Luftoperationsführung, damit ich meine Luftwaffe am effizientesten und zielgerichtetsten einsetze, dass sozusagen dieser Nutzen der F-35er jetzt auch in Frage gestellt ist. Und wenn ich mir diese Kapazitäten selbst erarbeite, indem ich dann eben den Eurofighter entweder modernisiere oder dem Eurofighter zum Beispiel Drohnen zur Seite stelle, die dieses Datenabsaugen bewerkstelligen und mir dann sozusagen eigene Großrechner zulege, die dann eben die Datenauswertung machen, dann habe ich erhebliche Investitionskosten. Und dem Moment, wo ich Investitionskosten habe, muss ich mich natürlich auch fragen, wo spare ich das Geld wieder, damit ich das kriege? Und das ist natürlich auch dann so eine Zwickmühle. Die F-35 ist im Betrieb nicht ganz billig. Gut, die Anschaffung pro Stück Kampfflugzeuge ist aufgrund der hohen Stückzahlen vergleichbar mit europäischen Systemen. Aber wenn ich den Nutzen dann nicht rauskriege aus dem Ding, dann muss ich mir natürlich fragen, soll ich mir die Kosten dafür sparen? Weil wenn ich ohnehin aus Gründen der Sicherheit und Souveränität mir sozusagen eine Parallelstruktur dazu aufbauen muss, dann kann ich mir die 35 eigentlich auch schenken. Das ist so sozusagen neben der nuklearen Abschreckung der Gedanke dahinter oder das Momentum, das halt jetzt viele F-35-Käufer und Betreiber zweifeln lässt.
Und so ein israelisches Modell, dass man quasi Software und so weiter selber macht und das Ding nur noch nutzt als Hardware?
Das wäre etwas, da müsste man sich in Europa zusammenschließen und im Verbund Druck auf die USA ausüben, das zu erlauben. Das israelische Modell wäre da sehr lukrativ. Nur das Problem ist, Art 1, die Israelis haben auf diesem Sektor erheblichen Vorsprung gegenüber den Europäern. A2, die Israelis haben das früher schon ausverhandelt und nicht mit der Trump-Administration. Und selbst unter der Trump-Administration, wahrscheinlich die Israelis tun sich da vermutlich leichter, so einen Deal durchzudrücken als wir. Aber ich würde es auf jeden Fall mal probieren, wenn ich europäischer Politiker wäre.
Ja, wäre ja auch im Grunde ein kleines Wirtschaftsprogramm, wenn man sagt, man schafft für sowas eine Infrastruktur, nabelt sich da von amerikanischen Konzernen ab in der Auswertungsebene. Das sind ja dann auch wiederum Technologien, die man an anderer Stelle wieder einsetzen kann. Also so ganz frei von den anderen Sachen ist das ja auch nicht und kann Europa dabei helfen. Aber in dem Sinne sind wir am Ende dieser Folge. Gustav Gressel, ich danke dir für das Gespräch.
Danke, ich bedanke mich und ich hoffe, es war für den einen oder anderen Hörer auch ein bisschen lehrreich. Ich muss mich vielmals entschuldigen, dass immer, wenn ich dran bin, es um traurige Themen geht. Das liegt leider in der Natur des Verteidigungsexperten. Verteidigung ist nicht so gefragt in schönen Zeiten.
Du, ich lade dich auch ein, wenn Frieden ist.
Es gibt in der Ukraine eigentlich zum Beispiel eine wunderbare junge Weinbauernszene, die jetzt leider durch den Krieg natürlich schwer leidet. Aber es gibt in der Ukraine extrem guten und geilen Wein. Viele auch junge Weinbauern, Orange Wein. Also ich weiß, das ist wahrscheinlich für viele Hörer auch traurig, weil die sozusagen Alkoholabstinenzszene in Europa ja auch an Schwung gewinnt. Aber für so alte Boomer ist das etwas Erfreuliches und es hat Osteuropa Bezug. Und ich weiß nicht, es ist so ein bisschen das, wo ich hinschiele, was man nach dem Krieg promotet, damit man Ukraine nicht immer nur aus der Kriegssicht kennenlernt. Aber ja, da können wir dann mal einen Podcast über ukrainischen Wein machen.
So, da haben wir schon mal einen positiven Ausblick, auch wenn die Zeiten düster sind. Ja, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.foreigntimes.de. Die weiteren Folgen, also wenn es nicht knallt, wenn man einfach nur versucht, die Welt zu verstehen, sind im Regelfall hinter der Paywall. Über die Unterstützung freuen wir uns. Ansonsten schöne Zeit und bis bald mal wieder. Tschüss.
Das war Foreign Times. Außenpolitik ganz nah. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf foreigntimes.de. Bis zum nächsten Mal.